Deutschlandfunk.
4 Jahre führt Russland seinen Krieg gegen die gesamte Ukraine, bombardiert Menschen, Infrastruktur und hat knapp 20% des ukrainischen Gebiets besetzt. Und dort will Russland die Geschichte umschreiben, in den Köpfen der Menschen, zum Beispiel an Schulen.
Wir haben Lieder über die Russische Föderation gesungen. Wie gut Russland ist, das beste Land der Welt. Und dass Russland alle Städte von ukrainischer Besatzung befreien wird.
In dieser Folge schauen wir uns an, wie russische Propaganda in den besetzten Gebieten der Ukraine aussieht. Und was mit Menschen passiert, die versuchen, sich dagegen zu wehren.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News nehmen wir euch mit zu Menschen, die von Nachrichten direkt betroffen sind. Wir erzählen ihre Geschichten und ordnen das Ganze ein. Es ist Montag, der 23. Februar 2026. Russlands Angriff auf die gesamte Ukraine jährt sich am 24. Februar zum 4. Mal.
Kiew in den Morgenstunden, Sirenengeheul. Die Eskalation, die alle befürchtet haben, ist da. Noch in der Nacht hat der russische Präsident Putin eine Militäroperation befohlen.
Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten.
Entsetzen in Europa. Russland hat die Ukraine an mehreren Flanken angegriffen. Die Regierung in Kiew spricht von einem groß angelegten Krieg.
Der 24. Februar 2022 ändert für die Menschen in der Ukraine alles. Viele leben gerade in kalten Wohnungen, ohne Wasser, ohne Strom, weil Russland massiv die Strom- und Heizinfrastruktur angreift. Sie haben Angehörige verloren, mussten fliehen oder machen sich jeden Tag Sorgen um ihre Männer, Brüder oder Väter, die an der Front kämpfen. Aber in den ukrainischen Gebieten jenseits der Front, die Russland schon zum eigenen Territorium erklärt hat, hat der Krieg noch etwas verändert. Die Menschen, die dort leben, sollen zu RussInnen werden. Olena ist heute 10 Jahre alt. Sie stammt aus dem Süden der Ukraine. 2022 hat Russland ihre Heimat besetzt. Für sie bedeutet das, auf eine russische Schule gehen. Und dort wurde ihr eine ganz andere Version des Angriffskriegs gegen die Ukraine beigebracht.
Sie haben gesagt, wir haben euer Fleckchen Erde befreit. Und wir befreien noch weitere Teile. Und dann wird alles gut. Alles wird wunderbar. Ihr werdet glücklich leben. Sie haben uns alles gezeigt. Hier, diesen Teil haben sie befreit. Aber sie werden nicht aufhören. Sie werden die gesamten besetzten Gebiete befreien. So haben sie das gesagt.
Olena heißt eigentlich anders. Wir nennen ihren Namen hier nicht, um sie zu schützen. Inzwischen ist ihre Familie mit ihr geflohen. Sie leben heute im freien Teil der Ukraine. Was Olena erzählt, hat auch Lesja erlebt. Sie war Lehrerin an einer Schule in Melitopol, auch im Süden der Ukraine. Als Russland Melitopol einnimmt, wird der ganze Lehrplan verändert.
Was bedeutet es, an einer russischen Schule zu lernen? Jeden Tag die russische Hymne, Briefe an Soldaten schreiben, jeden Tag irgendwelche Putin-Stunden. Es ist die Rückkehr dieser ganzen sowjetischen Strukturen, Pionierorganisationen, der Tag des Sieges und so weiter. 2022, da wollten sie in den besetzten Gebieten vor allem die Schulen ganz schnell wieder öffnen.
Lesja erzählt, den Eltern wird keine Wahl gelassen. Die Kinder müssen auf die neuen, jetzt russischen Schulen gehen.
Manche Eltern verstecken ihr Kind einfach, aber Nachbarn können es verraten und den Russen sagen, dass sich in dieser und dieser Wohnung noch ein Kind befindet. Dann kommen die Besatzungsbehörden und wenn das Kind dann nicht in die russische Schule geht, nehmen sie es der Familie weg. Sie entziehen den Eltern das Sorgerecht. So funktioniert das.
Sie selbst will nicht das unterrichten, was ihr vorgegeben wird.
Zuerst haben die Russen uns die Zusammenarbeit angeboten. Wir haben gefragt, was, wenn wir nicht mitmachen, wenn wir nicht nach euren russischen Lehrplänen arbeiten wollen. Daraufhin meinten sie, vielleicht verkauft ihr besser eure Wohnungen und zieht weg. Als sie zum dritten Mal in unsere Schule kamen, sagten sie, ihr habt 24 Stunden, um von hier zu verschwinden.
Und das macht Lesja. Auch ihren Namen haben wir geändert, um sie zu schützen. Bei der Flucht muss sie alles zurücklassen. Ihre Wohnung, Unterrichtsmaterialien, teils auch ihre Familie. Ihre Geschichte hat unsere Korrespondentin für die Region mitgebracht.
Ich bin Rebecca Barth, ich bin Hörfunkkorrespondentin im ARD-Studio Kiew.
Rebecca, von Olena haben wir ja gehört, sie musste Lieder über die Russische Föderation singen und ihr wurde die Erzählung beigebracht, Russland habe die Ukraine oder eben Teile der Ukraine befreit. Was haben denn deine Recherchen noch ergeben? Also wie läuft diese Umerziehung im Unterricht konkret ab?
Das ist ganz systematisch und funktioniert im Endeffekt darüber, dass die Kinder den ganzen Tag beschäftigt werden. Also es sind eine ganze Reihe neuer Schulstunden, neuer Rituale, neuer Traditionen eingeführt worden. Das tägliche Singen der Hymne, das ist das Aufstellen der russischen Fahne, das sind Stunden für alle Klassen und dann eben auch altersgerecht angepasst. Bei Olena eben, weil sie noch ein kleines Kind ist, in der ersten, zweiten Klasse war, ging das beispielsweise über Lieder singen. Bei älteren Kindern geht es beispielsweise dann um Perspektiven, Jobaussichten in Russland, wie man dort vermeintlich seine Karriere, sein Leben gestalten könnte. Und ein ganz zentraler Teil spielt eben auch die Erzählung über den Angriffskrieg, der dort Spezialoperation genannt wird. Russische Soldaten kommen in die Schulen und ganz häufig wird das verknüpft mit einem gewissen Narrativ auch über den Zweiten Weltkrieg. Also man versucht da eine ideologische Brücke zu schlagen, damals vom Kampf gegen Nazi-Deutschland zu dem heutigen Kampf gegen vermeintliche Nazis in der Ukraine.
In welchen Gebieten findet denn diese Umerziehung statt? Also was meinen wir, wenn wir besetzte Gebiete sagen?
Die besetzten Gebiete betreffen etwa 20% des ukrainischen Staatsgebietes und vor allem Teile des Südens und Osten des Landes. Aber das, was wir hier erleben, findet auch so in Russland statt. Also das ist einfach das russische Curriculum, ebenso verbreitet in Russland an den Schulen. Nur hier ist eben das Besondere, dass die Kinder vorher in der Schule etwas anderes gelernt haben und deswegen wirklich ja umgedreht werden. Wir kennen das bereits ab 2014 aus den damals besetzten Gebieten im Osten der Ukraine und jetzt ist es einfach noch schneller gegangen und noch systematischer, noch stärker. Also ab 2022, ab dem Überfall Russlands auf die Ukraine, ist diese extrem patriotische Erziehung in Russland noch einmal ausgeweitet worden.
Ja, wie viele Menschen leben in den Gebieten, die Russland jetzt als seine eigenen bezeichnet, die eigentlich ukrainisches Staatsgebiet sind?
Das weiß man tatsächlich nicht so 100%, wenn wir versuchen zu erfahren, wie viele Kinder, Minderjährige dort noch leben, dann gibt es Schätzungen. Die höchsten Schätzungen gehen von etwa 1,5 Millionen Kindern aus. Mhm. Wir wissen, dass laut russischen Angaben seit 2022 3,5 Millionen russische Pässe in den besetzten Gebieten ausgegeben wurden. Also es sind einige Millionen Menschen, aber ganz klar ist es nicht, auch weil von Russland aus ein Zuzug festzustellen ist. Das heißt, in den besetzten Gebieten siedeln sich russische Familien an. Häufig sind es die Angehörigen von Soldaten oder die Familien von Bauarbeitern beispielsweise, die am Wiederaufbau zumindest in einigen Teilen beteiligt sind.
Warum ist denn ausgerechnet die Schule so wichtig für Russland, um diese Propaganda voranzutreiben?
Sie ist ganz zentral, weil sie zum einen natürlich eine neue Generation betrifft. Also man fängt direkt bei den Kleinsten an, schon ein gewisses Weltbild für die Zukunft zu prägen. Und zum anderen ist es ein gutes Mittel der Kontrolle. Also die Kinder verbringen nun eben einen großen Teil der Zeit in der Schule. Dann hinzu kommen eine ganze Reihe Dutzende Jugendorganisationen. Und so hat man das Kind praktisch unter staatlicher Kontrolle den ganzen Tag.
Was passiert denn mit Menschen, die da nicht mitmachen wollen? Wir haben gehört, die werden zur Flucht gezwungen oder ihre Kinder werden ihnen sogar weggenommen.
Genau, also was sich jetzt bei dieser Recherche so für mich herauskristallisiert hat, was mir alle Menschen, mit denen wir sprechen konnten, berichtet haben, ist dieses System, dass eben die Kinder als Druckmittel gegen die Eltern eingesetzt werden. Also wenn die Eltern nicht mitspielen, dann kommt in vielen Fällen irgendwann der Punkt, dass häufig das russische Militär oder der russische Geheimdienst FSB den Leuten sehr deutlich zu verstehen gibt, wenn ihr nicht mitmacht, dann entziehen wir euch das Sorgerecht für eure eigenen Kinder. Es gibt mehrere Gesetzesgrundlagen dafür in Russland, mit denen man so etwas legitimieren kann. Und dann werden die Kinder den Familien weggenommen, nach Russland gebracht, dort häufig in Internate gesteckt und dann eben dort russifiziert, indoktriniert, militarisiert. In der Regel führt das aber eben dazu, dass natürlich die Eltern davor Angst haben und dann einknicken. Aber das ist auf jeden Fall ein systematisches Vorgehen. Ganz generell gesprochen ist natürlich auch Gewalt ein Faktor in den besetzten Gebieten. Also die Menschen werden systematisch gezielt unter Druck gesetzt. Sie werden kontrolliert, sie bekommen Hausbesuche vom Militär oder vom FSB. Sie werden verschleppt. Wir kennen viele Geschichten von systematischer Verschleppung, Folter und in einigen Fällen auch Mord von Kritikern des russischen Besatzungsregimes. Und nun hat sich das eben so weiterentwickelt, dass aus der Gewalt eben diese systematische Unterdrückung geworden ist, wo die Kinder als zusätzliches Macht- und Unterdrückungsinstrument genutzt werden.
Lehrerin Lesja ist vor all dem geflohen. Heute lebt sie im Westen der Ukraine. Sie erzählt uns von einem früheren Kollegen, der sich anders entschieden hat.
Ein Sportlehrer von unserer Schule ist geblieben. Er arbeitet nicht mehr an der Schule, sondern ist bei seinen Eltern geblieben. Ich weiß nicht, ob er was Falsches gepostet oder repostet hat. Ich weiß nicht, was in Wirklichkeit passiert ist. Aber sie haben ihn festgenommen und zu 15 Jahren Haft verurteilt, wegen antirussischer Aktivitäten oder sowas. Es gab einen Anschlag auf eine Brücke in der Nähe von Melitopol. Ich weiß nicht, ob er damit etwas zu tun hatte. Vielleicht ist er ja bei den Partisanen. Vielleicht brauchten sie auch einfach nur irgendwen zum Verhaften. Es gibt keine Beweise.
Lesja kommt nicht an Infos, wie es ihrem ehemaligen Kollegen heute geht.
Wir wissen nicht einmal, wo er inhaftiert ist, in welchem Lager, in welchem Gebiet, ob in Russland oder nicht. Wir haben versucht, etwas herauszufinden. Er ist ja einer von uns, unser Lehrer. Er gehört zu unserer Gemeinschaft. Wir schauen uns alle Berichte über Gefangenenaustausche an. Zweimal haben wir schon geglaubt, ihn entdeckt zu haben. Ich wollte sogar schon mal Geld sammeln, um ihn freizukaufen.
Aber bisher haben all diese Versuche keinen Erfolg gebracht. Nochmal zu meiner Kollegin Rebecca Barth. Rebecca, Russland kontrolliert ja nicht nur die Schulen. Beschreib uns doch mal den sonstigen Alltag in den besetzten Gebieten.
Das ist ganz schwer, weil wir haben ja keinen Zugang. Das heißt, ich kann mir auch nur von dem, was mir Menschen von dort erzählen, versuchen, ein Bild zu machen. Und ich stelle mir das, um ehrlich zu sein, vor wie so ein Freiluftgefängnis. Diejenigen, die eben nicht einverstanden sind, müssen sich und ihre Meinung und ihre Identität größtenteils unterdrücken, weil sie sonst in Lebensgefahr sein würden. Was sie aber auch alle berichten, ist immer wieder auch der Faktor Kollaboration. Also es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die überleben, indem sie kollaborieren. Also die mitmachen, die in den Schulen beispielsweise Lehrkräfte, die bereit sind, dann das russische Curriculum zu unterrichten, die russische Geschichte zu unterrichten, russische Sprache, russische Literatur und das für sich sozusagen als Überlebensstrategie wählen.
Ja. Wie weit geht denn dann diese Kontrolle? Also wird da auch in Handys geschaut, verfolgt, was die Menschen im Internet machen, in der Nachbarschaft? Ich denke mal, es ist für dich ja wahrscheinlich auch total schwierig, diese Kontakt überhaupt aufrechtzuerhalten, ne?
Es ist total schwierig und es ist über die Jahre immer schwieriger geworden. Also die Menschen haben eine unglaubliche Angst. Deswegen haben wir auch mit Menschen gesprochen, die bereits geflohen sind. Mhm. Zumindest größtenteils. Denn aus der freien Ukraine Kontakt in die besetzten Gebiete zu haben, der dann auch bereit ist, per Aufnahme zu sprechen mit dir, ist unglaublich schwierig. Die Menschen haben Angst, weil die Überwachung so breitflächig ist. Das ist das Handy vor allem. Und dort kann alles gegen dich verwendet werden. Selbst ein falsches Posting zu liken, kann gegen dich verwendet werden. Irgendein Kontakt in deinem Adressbuch, der vielleicht jetzt in der ukrainischen Armee ist, kann gegen dich verwendet werden. Mir sind auch so Fälle von sowas wie Sippenhaft bekannt, also dass Leute verschleppt und befragt werden, weil Angehörige mal in der ukrainischen Armee waren oder jetzt sind. Also das ist ein sehr perfides System, dem man sich kaum entziehen kann. Und das merkt man den Menschen bis heute an. Also die haben eine unglaubliche Angst, auch heute noch, was Falsches zu sagen.
Ja, du recherchierst ja wirklich schon lange und intensiv zu diesen Themen. Sind da für dich eigentlich noch irgendwelche Dinge dabei, wo du sagst, boah, da hätte ich nicht mit gerechnet? Das hat selbst mich nochmal überrascht.
Was mich tatsächlich überrascht hat, ist, wie sehr man den Menschen ihr Traumata ansieht. Ich finde das schwer zu beschreiben, aber wenn man mit den Menschen spricht, dann sieht man das. Was es bedeutet, wenn man jahrelang sich selbst unterdrücken muss und die eigene Identität für dich zur Lebensgefahr wird. Eine Frau sagte mir, wir erkennen uns unter Besatzung, also uns diejenigen, die für die Ukraine sind, daran, dass wir schweigen. Das ist ein ganz, ganz im negativen Sinne prägendes Erlebnis für die Menschen gewesen. Und was sie auch alle erzählt haben, ist diese Angst, überwacht zu werden, ausgeliefert zu sein, hilflos zu sein und nichts tun zu können, die haben die bis heute und die werden die vermutlich auch nie wieder los.
Und Rebecca sagt auch, das, was in den besetzten ukrainischen Gebieten stattfindet, ist leider nicht neu.
Wir haben es auf der Krim beobachtet, wir haben es in den besetzten Teilen des Donbass beobachtet ab 2014. Einige Teile davon hat man sogar schon an anderen Konflikten, beispielsweise in Georgien, beobachtet. Also ein zweites Mittel, mit dem die Menschen unterdrückt werden, ist der Pass, die Austeilung von russischen Pässen. Die Menschen werden über die Zeit gezwungen, russische Pässe anzunehmen. Am Anfang, so haben mir einige erzählt, noch gegen Geld. Also man ist sozusagen belohnt worden dafür, dass man einen russischen Pass annahm. Aber irgendwann musste man, weil sonst gar nichts mehr funktioniert hat. Also du musstest ein Konto bei einer russischen Bank eröffnen. Das geht nicht, wenn du keinen russischen Pass hast. Du willst dir eine russische SIM-Karte kaufen, die du brauchst, um telefonieren zu können. Das geht nicht, wenn du keinen russischen Pass hast. Das ist jetzt in den südlich besetzten Gebieten sehr, sehr schnell, sehr systematisch und mit sehr viel Druck einhergegangen, gibt es aber schon viel, viel länger. Das System ist nicht neu und deswegen würde ich eher sagen, dass was wir da erleben, ist nicht der Anfang, sondern es ist die Fortführung von einem System und vor allem die Eskalation von Unterdrückungsmechanismen.
Das war Unboxing News. Mein Name ist Ilka Knigge. Wenn ihr mehr zu den besetzten Gebieten wissen wollt, Rebecca hat darüber auch im Deutschlandfunk berichtet für die Sendung Gesichter Europas. Wie Russland die Ukraine russifiziert, heißt die Folge. Verlinken wir euch auch in den Shownotes. Die Redaktion dieser Folge hatten Ingo Rockenberg und Alissa Ehigiator. Produziert hat sie Shukri Gustmann. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.